Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Die heutige Botschaft wurde auf einer Freizeit für Jugendliche gehalten und ist Teil einer Serie über das Buch Jona. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Unsere Predigtreihen findest du auf leuchtturm.info. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Einer alten Legende gemäß aus dem 19. Jahrhundert verliebt sich ein Efeu in eine alte, große Eiche. Ihr wisst, der Efeu, diese Kletterpflanze, die so an den Baumstämmen hochgeht. Und dieser Efeu und die Eiche, die machen zusammen einen Pakt. Die Eiche sagt, ich werde dich beschützen von den Stürmen, die kommen. Auf der windabgewandten Seite wirst du geschützt sein durch meinen Stamm. Wenn der Wind kommt, wird er dich nicht erreichen auf der Seite. Auf der windzugewandten Seite wirst du ebenfalls geschützt sein. Du wirst zwar dem Wind ausgesetzt sein, aber der Wind wird dich immer näher an mich herandrücken. Und so ist es auch mit den Stürmen des Lebens. Vor manchen Stürmen beschützt uns Gott. Er bewahrt uns davor. Vor anderen Stürmen hingegen, den setzt er uns aus. Aber wir werden dann näher an ihn herangedrückt. Und das sehen wir auch im Leben des Propheten Jona. Gott lässt ihn nicht los. Und das soll auch etwas illustrieren. Es soll zeigen, dass Gottes Liebe zu seinem Volk ebenso ist. Es zieht, die Liebe Gottes zieht das Volk immer wieder zu sich, und wenn er sie nicht zu sich zieht, dann drückt er sie manchmal zu sich. Und so können wir das manchmal auch persönlich erleben. Aber wer war Jona? Müssen wir uns doch mal die Frage stellen. Ich habe euch schon gesagt in unserer Einleitung, wo wir uns die Frage gestellt haben, ja, was hat denn ein Buch, das 2700 Jahre ungefähr geschrieben wurde, vor 2700 Jahren. Was hat das mit uns zu tun? Nun, wir wissen nicht viel über Jona selber. Gemäß 2. Könige 14,25 wird vermutet, dass Jona aus Gat Hefer, das ist in der Nähe von Nazareth, also eher nördlich in Israel, stammte. Jona war ein Prophet der Nordstämme, also Israel, das Nordreich. Nun jetzt, für diejenigen, die vielleicht nicht so die Geschichte Israels so gut kennen, im Alten Testament, Gott hat dem Abraham verheißen, dass er sich ein Volk erwählen wird aus seinen Ländern, quasi seine Kinder werden ein großes Volk werden. Dann kam es dazu zum Buch der Richter. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, erstmal haben sie das Land eingenommen unter Josua, dann kommen wir zum Buch der Richter und da fallen sie mal richtig ab und leben im Ungehorsam und Götzendienst. Und dann kommen wir ins Buch Samuel. Samuel war der letzte Richter. Bis dahin haben diese Richter lokal das Volk immer wieder zu Gott zurückgerufen und gesagt, kehrt um von diesen Götzen, kommt zurück. Und Samuel, der letzte Richter, hat erlebt, wie das Volk Israel für sich einen König wollte, wie die Nationen. Und so kam es zum ersten König. Und das war welcher König? Wer weiß das? Saul, genau. Und Saul, das war auch ein Reinfall, ja, so ein bisschen. Der war ungehorsam und so kam es zu König David. Und dann Davids Sohn Salomo. Und Salomo, der hatte diese Geschichte mit den 1000 Frauen, wisst ihr vielleicht, diese ganzen Problematik mit den Moabitischen und Midianitischen. Und dann hat er angefangen, die ganzen Götzen anzubeten. Und dann hat Gott gesagt, okay, das reicht jetzt. Ich reiße das Reich auseinander, ich nehme dir 10 Stämme weg, du kriegst nur noch 2, nämlich Juda und Simeon. Und der Rest, die 10 Stämme, waren dann das Nordreich. Wir haben dann das Nordreich und das Südreich. Das Südreich ist Juda, das Nordreich ist Israel. Im Nordreich haben wir die Hauptstadt Samaria, im Südreich haben wir die Hauptstadt Jerusalem. Und der König des Nordreiches, das war Jerobeam der Erste. Der hatte eine glorreiche Idee. Der dachte sich, okay, was mache ich jetzt? Weil die Israeliten, die sind teilweise noch gottesfürchtig, die wollen runter zum Südreich, die gehen da zum Tempel, das ist ja der Ort, wo wir anbeten. Wie mache ich das jetzt, dass die da nicht hingehen, um anzubeten? Ja, ich habe eine super Idee. ich stelle zwei Kälber auf, zwei goldene Kälber, eins in Dan und eins in Beersheba, und dann können die Israeliten dahin gehen und Jahwe anbeten. Super, oder? Perfekt. Voll die pragmatische Lösung. Total schrecklich, total katastrophal für das Volk Israel, weil das war eine Art gemischter Gottesdienst, kann man dem sagen. Sie beteten immer noch Jahwe an, aber mit den falschen Mitteln. Und es ging weiter in der Geschichte Israels und es kam sogar zum Baalskult. Wir kennen die ganzen Geschichten von Elia und Elisa. Und in einmal landen wir in der Zeit von Jerobeam dem Zweiten. Das ist nicht der gleiche Jerobeam. Das ist einige Jahrhunderte später. Der war an der Macht. Und das Nordreich Israel ist zwar, hat sich abgewandt von diesem Götzendienst, dem Baalsdienst, aber sie sind wieder zurückgefallen in diesen gemischten Gottesdienst, wo sie eben einerseits Jahwe anbeten, aber dann auch irgendwie andere Götter verehren. Das Nordreich Israel hatte eine Zeit des Friedens, es gab keinen Krieg, es gab viel Wohlstand, es ging den Leuten eigentlich materiell sehr gut unter Jerobeam dem Zweiten. Aber wie gesagt, der Götzendienst und dieser gemischte Gottesdienst, das war ein riesiges Problem. Und Assyrien, die damalige Weltmacht, war auch nicht sehr stark. Sie wurde lose durch verschiedene Provinzen regiert. Deshalb haben wir auch im Buch Jona einen König von Ninive. Das war wahrscheinlich einfach so ein Teilbereich dieses großen Reiches. Und das war die Situation. Also Nordreich Israel, in diesem gemischten, halbherzigen Götzendienst. Sie wollen irgendwie Jahwe verehren, aber irgendwie doch nicht. Assyrien, die momentane Weltmacht, die so ein bisschen schwächelt und es gibt eine Zeit des Friedens, eine Zeit des Wohlstands. Geht uns gerade allen gut hier in Israel. Uns geht's ja heute auch sehr gut materiell, also wir können uns sehr gut damit identifizieren. Und es gibt auch sehr viel Götzendienst heute. Ja, damit können wir uns auch identifizieren. Die heutigen Götzen heißen vielleicht nicht Baal und Molech, die heißen vielleicht Geld, Spaß, Sex, Macht und solche Dinge. Aber sie sind auch Götzen. Die werden auch verehrt, denen wird auch gedient. Und so haben wir eine ähnliche Situation wie heute. Aber jetzt stellt sich die Frage, okay, warum wurde der Prophet dann nicht nach Israel geschickt, sondern nach Ninive? Was will der denn da? Das ist eine gute Frage, oder? Vor allem auch für den, ihr müsst euch immer vorstellen, ihr müsst euch in die Schuhe, oder ich sag mal in die Sandalen, ja, des jüdischen Lesers versetzen damals. Der liest das, das Buch des Propheten Jona, das ist eine Botschaft von Gott an Israel, und dann liest er da, und der geht nach Ninive. Was wollte er da? Wollte er da Ferien machen, oder? Was ist die Idee? Nee, ich denke nicht. Also das heißt, selbst aus jüdischer Sicht ist das eine sehr sonderbare Geschichte, die wir hier haben. Also der jüdische Rabbi, wenn er das liest, würde sich erstmal im Bart kratzen und fragen, ja, was soll ich damit anfangen? Es ist eine Geschichte. Der Prophet muss seine eigene Geschichte aufschreiben. Das ist auch übrigens sehr, sehr demütigend. Muss das gewesen sein für den Propheten Jona. Weil er also diese Geschichte erlebte, da hatte er ernsthaft andere Absichten. Und hinterher hat Gott ihm gesagt, jetzt schreibst du diese Geschichte auf. Und das ist eine Botschaft an das Volk Israel. Und diese Geschichte, die soll eine Veranschaulichung sein. Man sagt immer eine didaktische Geschichte oder eine Geschichte, die etwas lehrt, etwas beibringt, etwas uns zeigen möchte. Ihr wisst, wie das manchmal ist. Wir können über abstrakte Dinge sprechen, über Liebe oder über Treue, aber es ist besser, wir sehen es anhand einer Geschichte. Wir hören die Geschichte eines Mannes, der sein Leben lang treu war seiner Frau und der ihr immer Geschenke gemacht hat und immer da war für sie und so weiter. Das wird uns illustriert in einer Geschichte, was Treue bedeutet. Und so will uns auch das Buch Jona gewissermaßen mit dieser Geschichte etwas illustrieren. Und natürlich in allererster Linie erstmal dem Volk Israel. Es geht jetzt erstmal nicht um uns hier, sondern es geht darum zu verstehen, welche Botschaft sollte damals das Volk Israel verstehen? Dieses Nordreich. Es ist eine Veranschaulichung. Der Prophet hat eine Gerichtsbotschaft für eine andere Nation und dann auch noch auf ihrem Grund und Boden. In Ninive. Das ist sehr ungewöhnlich. Und dann wird es aber noch schlimmer. Der Prophet weigert sich, die Botschaft zu überbringen. Das gibt es eigentlich auch nie, wenn man die anderen prophetischen Bücher liest, dann heißt es nie, und das Wort des Herrn kam zum Propheten Amos, und Amos sagte, nö, mache ich nicht. Das sind wir nicht. Aber hier, denken wir bei Jona, was ist mit dem los? Was hat der für ein Problem? Was soll das denn nun? Wie gesagt, wir müssen verstehen, was Gott von Israel wollte. Gott wollte von Israel, dass es ein Zeugnis ist in der Welt. Gott wollte sich ein Volk von Priestern und Königen berufen. Das sagt er am Sinai schon, wo er die 10 Gebote gibt und sagt, ihr sollt dieses Volk sein, ihr sollt dieses Licht sein für die Nationen, für die Heiden um euch herum. Sie sollen an euch sehen können, wer ich bin, Jahwe, der Gott Israels. Sie sollen meine Liebe erkennen, meine Gnade erkennen, meine Heiligkeit sehen, meine Gerechtigkeit sehen, anhand eures Gesetzes, anhand der Art und Weise, wie ihr lebt. Es ist heute nicht viel anders, oder? Wir Christen, was sollen wir tun? Wir sollen auch Christus verkörpern hier auf dieser Welt. Wir sollen kleine Christusse sein. Das ist die Bedeutung von Christ übrigens, wenn ihr das noch nicht gewusst habt. Das Wort Christ bedeutet kleiner Christus. Also wenn du sagst, du bist Christ, dann sagst du, ich bin ein kleiner Christus. Jemand, der Christus verkörpert in dieser Welt. Dein Zeugnis ist für ihn. Der von ihm zeugt. Das ist das, der über ihn spricht und ihn vorlebt. Und das wollte Gott von Israel haben. Aber jetzt war das Problem hier in Israel, habe ich ja kurz die Geschichte Israels aus dem Alten Testament gezeigt, schon in der Wüste, als Mose das Volk rausführte aus Ägypten, gab es Aufstände, Rebellion, dann kamen sie ins Land, dann gab es Aufstände, Rebellion, Hartherzigkeit, dann kommen wir ins Buch der Richter, gibt es viel Götzendienst, dann kommen wir ins Buch Samuel, da gibt es viel Götzendienst, dann kommen wir ins Buch der Könige, gibt es viel Götzendienst, immer wieder Ungehorsam, 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 Ungehorsam. Und Gott ruft und ruft und ruft und ruft. Immer wieder schickt er Propheten. Er schickt immer wieder willige Propheten zu einem unwilligen Volk. Er schickt willige Propheten zu einem unwilligen Volk. Und jetzt sagt er, okay, dann drehen wir den Spieß mal um. Wenn ihr mir nicht zuhört, dann drehen wir das Ganze mal um. Ich schicke jetzt mal einen unwilligen Propheten zu einem willigen heidnischen Volk. Vielleicht wacht ihr dann endlich auf und merkt, was eigentlich eure Aufgabe gewesen wäre. Das ist die Botschaft von Jona. Das müssen wir erstmal verstehen. Es ist ein Schockeffekt. Nun, wie bekommt man die Aufmerksamkeit eines Esels? Indem man ihn mit einem Ziegelstein schlägt. Okay? Oder einem Backstein hier in diesem Bild. Es ist ein Schockeffekt. Es soll ein Schock erzeugt werden. Und das ist eben für uns schwierig heute. Wir lesen diese Geschichte und denken, boah, ja, okay, gut, Jona, schön, interessant, er wird vom Fisch verschluckt, sehr seltsam, da geht er endlich doch noch nach Ninive. Wir müssen uns in diese Sandalen der Juden versetzen und überlegen, wie war das? Das war schockierend, das war skandalös, was man hier liest. So müssen wir uns diese Botschaft vorstellen. Gott schickt nun nicht einen willigen Propheten zu einem unwilligen Volk, sondern er schickt einen unwilligen Propheten zu einem willigen und erst noch heidnischen Volk. Lasst uns das kurz anschauen. Schlagt eure Bibeln auf in Jona Kapitel 1. Wir gehen jetzt hier durch, Vers für Vers. Ich hoffe, ihr habt das mal ein bisschen für euch gelesen schon in der stillen Zeit. Heute Morgen war das, glaube ich, dran auf dem Bibelleseplan, soweit ich mich erinnern kann. Also solltet ihr das schon mal gelesen haben, aber wir werden einige Verse auch immer wieder lesen. Nun, die Geschichte beginnt mit Gott. Das ist noch ganz normal hier. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Bis hierher ist noch alles klar, die typische Formel, die wir oft im Alten Testament finden, die an die Propheten geht. Das Wort des Herrn, eine Botschaft des Herrn, geht an den Propheten. Gott gibt dem Propheten den Auftrag. Und der Auftrag lautet, Vers 2, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt. Und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist von meinem Angesicht heraufgekommen. Los, verlier nicht die Zeit. Ab geht's nach Ninive. Du musst eine ganz wichtige Botschaft verkündigen. Nun, Ninive, das geht auf Nimrod, auf den König Nimrod zurück. In 1. Mose Kapitel 10 lesen wir von dem Mann. Es lag an den Ufern des Tigris und war etwa 800 Kilometer nordöstlich von Israel. Wenn ihr euch das so vorstellt, das Mittelmeer ist Israel. Und dann geht es so ins Land einwärts, nordöstlich, 800 Kilometer weit. Und dann kommen wir nach Ninive. Ninive war eine riesige Stadt. Also gemäß Historikern hat das in Ausmaß von die Mauer war 13 Kilometer lang und die ganze Agglomeration ringsherum hatte einen Umfang von etwa 100 Kilometern, also riesige Stadt. Deshalb braucht es auch eine Weile, um in die Stadt reinzukommen. Das lesen wir dann auch noch im Buch Jona. Man geht davon aus, dass die Stadt ungefähr 600.000 Einwohner hatte. Das ist für uns heute als Berliner vielleicht nicht viel, aber damals war das wirklich gewaltig. Eine Stadt mit 500.000 Einwohner in der Antike, die war unglaublich groß. Und dann heißt es hier in unserem Vers, verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist von meinem Angesicht heraufgekommen. Okay, der jüdische Leser denkt jetzt vielleicht noch, gut, das ist sehr ungewöhnlich, dieser Prophet geht dann nach Ninive, aber immerhin, er muss eine Gerichtsbotschaft verkündigen. Das heißt so viel wie, diese Bosheit ist von meinem Angesicht gekommen, heißt so viel wie, das Maß ist voll. Es reicht. Das ist genug. Und der jüdische Zuhörer dachte vielleicht so in seinem Herzen, oh ja genau, mach sie fertig. Oh ja genau, geh hin und verkündige Gericht, endlich. Weil ihr müsst verstehen, die Assyrer, dieses Volk, die Niniviten waren Assyrer, die waren nicht besonders für ihre Freundlichkeit bekannt. Archäologische Funde bezeugen, dass es ein äußerst grausames Volk war. Assurbanipal, der Enkel des Sanherib, den kennen wir auch aus den biblischen Geschichten, war dafür bekannt, seine Feinden die Lippen und die Hände abzutrennen. Tiglath-Pileser häutete seine Opfer bei lebendigem Leib und machte große Haufen mit Schädeln von seinen Feinden als Zeichen seines Sieges. Das waren die Assyrer. Grausame Leute. Vielleicht denken wir heute an den IS, der Menschen köpft und solche Sachen tut. Das ist schockierend. Aber nun endlich geht ein Prophet dahin und gibt denen mal so richtig Schmackes. Verkündigt denen mal Gericht. Vers 3 heißt es dann, da machte sich Jona auf. Wie gesagt, bis hierher ist alles normal. Aber dann, was passiert jetzt? Er flieht. Er flieht in eine andere Richtung. Hier heißt es, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht Jahwes. Da googelt er sich im Internet, holt sich ein Ticket und nimmt den nächsten Dampfer von Tel Aviv nach Tartessus, das ist Südspanien. Wenn man das auf der Karte anschaut, dann ist es genau die andere Richtung. Also nicht Osten, sondern Westen. Was macht er da? Jetzt steht die Welt Kopf für den Leser. Und hier müssen wir kurz pausieren und sagen, ja, lieber Israelit, und was ist mit dir? Immer noch die Botschaft an Israel hier. Denkst du, dass Gott nicht auch dein Weglaufen sieht von Gott? Deine Sünde, dein Götzendienst, den du duldest in deinem Land? Die Sünden Jerobeams, die ich euch jetzt gerade erklärt habe, diese Vermischung von Gottesdienst, des wahren Gottes mit irgendwelchen Götzen, Halbherzigkeit. Und das können wir heute auch tun, oder? Als Christen. Hauptsache ich gehe zur Kirche, Hauptsache ich lese meine Bibel, ich mache meinen Haken, ich spreche mein Gebet vom Essen. Das ist meine Religion, jetzt habe ich meine Pflicht erfüllt und jetzt gehe ich Spaß haben. Jetzt mache ich irgendwas anderes, jetzt mache ich das, was mir wirklich Freude macht. Das ist Synkretismus, sagt man dem. Das sind zwei Götzen, zwei Meister, denen du da dienst. Das sind zwei Dinge, die du gleichzeitig anbeten willst, aber das funktioniert nicht. Wie gesagt, ich sage nicht, wir dürfen keinen Spaß haben, okay? Versteht mich nicht falsch. Aber wenn diese Dinge, was immer das ist in deinem Leben, wichtiger sind, was immer wichtiger ist als Gott, und woran kannst du sehen, dass dir etwas zu wichtig wird? Nun, es gibt einen einfachen Test. Was passiert, wenn man es dir wegnimmt? Bist du böse, ärgerlich? Wenn du bereit bist zu sündigen, um es zu bekommen, wenn du bereit bist zu schummeln und zu gewinnen, wenn du bereit bist, Geld zu klauen, um dir etwas zu kaufen, wenn du bereit bist zu sündigen, dann ist dieses Ding, was du dir kaufen willst, wichtiger als Gott, weil du bist bereit, Gottes Gebot zu brechen und lieber diesem Ding, was immer es ist, zu dienen. Das ist ein Götze. Das ist mit uns heute. Es ist eine Warnung. Man nennt es auch Heuchelei oder Sonntagschristentum. Wir sind von der Form her Gläubige. Wir bekennen uns zum Glauben. Und das ist eine besonders große Gefahr für dich, wenn du in einem christlichen Elternhaus groß geworden bist. Bei mir war das nicht der Fall. Heißt nicht, dass es für mich keine Gefahr ist. Aber ich glaube, für diejenigen, die in einem christlichen Elternhaus, und das betrifft wahrscheinlich die meisten von euch, wer von euch kommt alles aus einem christlichen Elternhaus? Hände hoch. Okay, es sind ganz viele. Sehr viele. Und ich kann das gut verstehen und nachvollziehen. Man gewöhnt sich an vieles. Ja, es wird normal, es wird vielleicht sogar langweilig. Ja, die biblischen Geschichten, die kenne ich schon alle, die habe ich in der Sonntagsschule schon alle gehört. Und so kann eine gewisse, man nennt das eine Lethargie, eine Gleichgültigkeit, so ein Trott kann sich einstellen. Jeden Tag, jeden Sonntag das Gleiche. Ich höre so ein bisschen zu, was der da vorne schwafelt, ja. Und das ist die Sache, die Jona hier uns warnen möchte, die Gott uns durch Jona warnt. Und letztendlich läufst du von Gott weg, wenn du so handelst. Du läufst nicht auf ihn zu, du läufst von ihm weg. Genauso wie Jona. Irgendwann mal wird es dazu kommen, dass du komplett wegläufst. Aber die Geschichte geht weiter. Wir sind noch nicht am Ende hier. Gott ist ein Gott, der nicht aufgibt. Und das ist das Schöne daran. Wir können manchmal weglaufen. Wir haben gestern auch das Zeugnis von Noah gehört, wie er uns auch gezeigt hat, wie er weggelaufen ist von Gott. Jahrelang. Und Gott ihn aber trotzdem immer wieder gezogen hat, immer wieder sein Gewissen aufgerüttelt hat. Und so sehen wir das hier auch im Buch Jona. Wir sehen das in einer bestimmten, etwas krasseren Form, das wünsche ich jetzt niemandem, dass das passieren wird. Für diese Woche haben sie, glaube ich, auch mal noch Gewitter vorausgesagt, aber wir hoffen jetzt mal nicht, dass es so schlimm wird. Hier Vers 4, aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer. Nun ist er auf diesem Dampfer nach Tartessus, nach Südspanien. Und hier sehen wir Gottes Souveränität in diesem Buch, immer wieder. Er ist derjenige, der die Dinge bewegt, der die Dinge bestellt. Er bestellt den Fisch, er bestellt den Wurm, er bestellt die Rizinusstaude und hier eben auch den Sturm. Der Herr hier, Jahwe, er wirft, wörtlich hier aus dem Hebräischen, einen starken Wind auf das Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Das ist das, was das Hebräische hier ausdrückt. Das ist kein normaler Sturm, es ist ein Superorkan. Das ist ein Supersturm. Das sehen wir auch an Vers 5. Die Schiffsleute, die Matrosen, die sicher gestandene Seeleute waren, fürchteten sich. Das heißt hier, sie fürchteten sich, sie schrien, jeder zu seinem Gott, sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Denkt an den Efeu und die Eiche, wie es jetzt eben die Leute herandrückt. Es passiert eine Katastrophe, es passiert ein Unglück, es geschieht ein Terroranschlag. Was machen die Menschen? Sie rufen zu Gott. Oder die einen sagen dann, ja, wo war Gott denn? Aber irgendwie kommt immer Gott ins Spiel, wenn schlimme Dinge geschehen. Ist es nicht so? Entweder wird er angeklagt oder wird angerufen. Ja, ist es, sie rufen zu ihren Göttern. Was macht Jona? Er schläft. Er schläft. Heißt es in Vers 5, Jona aber bei der untersten Schiffram hinabgestiegen, hätte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Das ist ein super Bild für Israel damals. Ja, die Heiden sind aktiv und beten zu ihren Göttern und der wahre Prophet Gottes nimmt ein Nickerchen, schläft. So sind wir Christen manchmal auch, oder? Wir schlafen, während die Welt aktiv ist. Mehr Begeisterung für Fußball, für Rockkonzerte, für alles Mögliche. Aber für unseren Gott, langweilig. Was passiert jetzt? Nun, der Schiffskapitän kommt zu ihm, in Vers 6, und er weckt ihn auf. Was ist mit dir, dass du schläfst? Steh auf! Rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Rufe deinen Gott an. Steh auf und rufe. Das ist das gleiche hebräischen Verb wie ganz am Anfang, wo Gott zu Jona sagt, steh auf und geh oder steh auf und rufe. Rufe aus gegen Ninive. Das ist große Ironie hier. Dieser heidnische Schiffsmann muss den Propheten Gottes wachrütteln. Welche Ironie. Und der Prophet rappelt sich auf, hier in Vers 7. Und dann heißt es, er kommt auf Deck und dann heißt es, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Das Werfen von Losen war ein weit verbreitetes Mittel damals im Nahen Osten, um den Willen der Götter zu erfahren. Wir machen das heute nicht mehr so. Wiederum sehen wir hier Gottes Souveränität am Wirken, denn das Los trifft auf Jona. Nun wird er natürlich mit Fragen bombardiert. Das sehen wir in Vers 8. Schaut auf Vers 8. Da heißt es dann, da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe? Und wo kommst du her? Was ist dein Land? Und von welchem Volk bist du? Man kann sich das richtig vorstellen. Die bombardieren jetzt von allen Seiten. Woher kommst du denn? Was hast du gemacht? Was hast du verbrochen? Vor wem fliehst du? Was ist los? Jetzt kommt Vers 9. Was sagt Jona? Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Ich fürchte den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Das Meer hat er gemacht. Und die Matrosen sagen, du fliehst vor dem Gott, der das Meer gemacht hat, aufs Meer? Denkst du, das ist eine gute Idee? Das ist eine richtig doofe Idee. Und deshalb kriegen sie Panik. Das ist unfassbar. Vers 11. Was sollen wir nun machen? Damit das Meer uns in Ruhe lässt. Und ein Gott ist ein Gott des Meeres. Was sollen wir jetzt tun, dass er uns in Ruhe lässt? Das Meer tobte immer schlimmer. Es wurde immer heftiger. Und so gibt Jona hier diesen sonderbaren Befehl, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Es muss wohl eine Eingebung des Herrn gewesen sein hier, oder er hat einfach verstanden, dass er das Problem ist und dass er nicht weiter fliehen kann vor Gott und dass er jetzt diese Menschen hier in Gefahr bringt. Ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen. Er ist der Prophet, er ist der Zeuge für den wahren Gott. Er sollte eigentlich für diese Heiden ein Zeugnis sein für diesen Gott und er bringt sie in Gefahr. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist, sagt er. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Einmal mehr erstaunt, muss der Leser erstaunt gewesen sein über den edlen Charakter dieser Heiden hier. Sie versuchen, Jona nicht einfach ins Meer zu werfen. Sie wollten ihn retten. Sie ruderten mit aller Kraft, aber leider ohne Erfolg. Und schließlich ergaben sie sich dem Willen Gottes. Vers 14. Ach, Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Das sagen diese Heiden hier. Die geben jetzt Jahwe die Ehre. Sie haben jetzt Ehrfurcht vor Gott. Das ist schon alleine wieder sonderbar. Sie wussten, dass es falsch war, jemanden zu töten. Sie wussten, es war verkehrt. Und sie waren ja nicht dabei. Sie wussten natürlich nicht genau, ob er unschuldig war oder nicht. Sie waren ja nicht dabei. Sie haben nicht alles mitbekommen. Sie wussten nur, dass Jona floh. Aber jetzt haben sie so richtig verstanden, vor wem er floh. Und sie bitten um Gnade, dass Gott ihnen diese Tat nicht anrechnet. Und dann hört hier die Geschichte auf mit Vers 15 und 16. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Das ist erstaunlich. Sobald Jona über Bord war, war Ruhe. Das erinnert uns ja auch an unseren Herrn Jesus, der genau dasselbe gemacht hat. Da war ein Sturm, die Jünger hatten Angst, er sagt ein Wort, es ist still. Unser Gott hat die komplette Kontrolle über alles, was geschieht. Er ist absolut souverän. Er kontrolliert das Wetter, er kontrolliert den Sturm, das Meer, alles. du kannst nicht vor ihm fliehen. Es ist unmöglich. Wir alle werden Gott begegnen eines Tages. Entweder als Richter oder als Retter. Du hast die Wahl. Aber du wirst ihm begegnen. Du wirst vor seinem Thron stehen. Du wirst vor sein Gericht kommen. Da gibt es nichts, nichts wird daran vorbeiführen. Und die Bibel macht das immer wieder deutlich, vor Gott kann man nicht fliehen. Du kannst es probieren, aber ich sage dir schon jetzt, der wird immer gewinnen. Gott gewinnt immer. Das ist übrigens auch die Botschaft der ganzen Bibel, vor allem des letzten Buches der Offenbarung, da heißt es auch, Jesus siegt, Jesus gewinnt. Und deshalb bekommen diese Männer hier große Ehrfurcht vor dem Herrn. Sie bringen ihm sogar Schlachtopfer, das ist wahrscheinlich ein Versprechen, dann später diese Opfer darzubringen. Nur das heißt nicht unbedingt, dass diese Schiffsleute hier jetzt zu Christen geworden sind, das heißt zu Gläubigen oder Israeliten damals, Proselyten, dass jetzt an Gott gläubig waren. Damals war es üblich, noch einen weiteren Gott zu seinen Göttern, die man sowieso schon verehrte, hinzuzufügen. Wir wissen nicht, ob diese Menschen jetzt rettenden Glauben hatten oder nicht. Das wird uns hier nicht gesagt. Aber der Punkt hier wird deutlich. Diese Heiden, die haben mehr Ehrfurcht vor dem Gott Israels als sein eigenes Volk. Ja, als sein eigener Prophet. Wie gesagt, das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft des Buches Jona. Und was können wir hier lernen? Was sind die Lektionen? Was machen wir damit? Und das Erste, was wir machen, ist, wir lernen, was machen wir, wenn Gottes Wille nicht mein Wille ist? Was lehrte uns unser Herr Jesus, wie wir beten sollen? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nicht mein Reich komme und mein Wille geschehe. Aber wir leben oft so. Wir alle sind wie kleine Könige mit ihrem kleinen Königreich, über das sie herrschen wollen. Und alle anderen müssen uns dienen. Alle Umstände müssen uns dienen. Und sobald diese Umstände nicht so sind, wie wir uns das wünschen, fangen wir an zu meckern und zu reklamieren und uns zu beschweren. Wir sind wie kleine Könige in unserem eigenen Königreich. Und wir beten, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Das ist unser größtes Problem. Wir wollen sein wie Gott. Und jetzt müssen wir lernen, dass das nicht der Fall ist, dass wir nur Geschöpfe sind, dass wir einen Schöpfer haben, der ein Anrecht hat auf uns, der uns geschaffen hat. Wir müssen lernen, zu sagen, dein Wille geschehe und uns auch dem dann unterzuordnen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Richtig? Was ist, wenn es mir nicht in den Kram passt, was Gott gerade entscheidet für mein Leben? Das fängt vielleicht in kleinen Dingen an. Deine Eltern entscheiden, dass du zu Hause bleiben musst und nicht an eine Geburtstagsfeier gehen kannst, weil du irgendwas verbockt hast. Und du denkst, Jetzt stelle ich dir die Frage, wer hat deine Eltern dazu bewegt, diese Entscheidung zu treffen? Gott. Wem hast du dich gerade widersetzt? Gott. Siehst du, wie schnell das geht? Ich bin da auch schuldig. Wir sind alle schuldig. Ich möchte uns nur helfen, richtig zu denken. Wir leben nicht in einer Welt, die vom Zufall entstanden ist. Wir leben nicht in einer Welt, die wir kontrollieren. Wir leben in einer Welt, die vom Schöpfer kontrollieren gelenkt wird. Wie gesagt, wir werden das noch öfter sehen im Buch Jona. Gott bestellt den Fisch. Gott bewirkt die Buße. Gott schickt den Wurm. Gott schickt den Sturm. All diese Dinge. Wie oft haderst du mit Gottes Entscheidungen für dein Leben? Und bist du bereit, diese Entscheidungen zu akzeptieren? Es könnte sein, dass schlimmere Dinge auf uns zukommen, als nur eine verpasste Geburtstagsfeier. Vielleicht wirst du krank. Vielleicht kriegst du eine Diagnose nächste Woche, dass du Krebs hast. Na, ihr seid jung. Ihr denkt, wir sind noch jung, wir werden noch lange leben. Oh nein, das weiß keiner von uns. Das weiß niemand von uns, wie lange wir leben. Du weißt nicht, wie lange du lebst. Du weißt nicht, ob du heute Nachmittag noch da sein wirst. Das weißt du nicht. Und du hast absolut keine Kontrolle darüber. Wir sind völlig hilflos. In den Händen eines mächtigen Gottes. Und das ist dieses Verständnis, das hilft uns, in der Gottesfurcht zu wachsen. Gottesfurcht ist nicht, dass wir Angst haben und uns vor Strafe fürchten. Nicht so, das meine ich damit nicht, sondern diese Furcht, diese Ehrfurcht. Wir verstehen, hey, wir haben es hier mit dem mächtigsten Wesen des Universums zu tun. Und deshalb sollten wir nicht leichtfertig sein, wenn wir ihm Lieder singen. Deshalb sollten wir nicht leichtfertig sein mit unserem Leben oder mit der Sünde rumspielen in unserem Leben. Weil Gott meint es ernst. Er meint es wirklich ernst. Und das Buch Jona macht uns das so deutlich. Der Prophet will fliehen. Und Gott ist bereit, das gesamte Meer, den gesamten Ozean in einen Sturm zu verwandeln, um diesen Propheten davon abzuhalten. Gott ist bereit, alles in Bewegung zu setzen, um dich aufzuhalten, das zu tun, was du willst. Deshalb meine Frage, bist du auch wie Jona? Läufst du auch von Gott? Läufst du noch von Gott weg? Und hier kommen wir zum Zweiten, was wir lernen. Gottes Wille ist, dass du an Jesus glaubst. Und vielleicht sagen einige von, ja, das tue ich ja, ich glaube an Jesus. Aber wenn ich sage, an Jesus glauben, dann meine ich Jesus nachfolgen, sich ihm unterordnen, ihm gehorsam sein, weil Jesus ist Gott. Er ist Jahwe aus dem Alten Testament. Er ist Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Wir haben einen dreieinigen Gott. Jesus ist Gott. Was Jesus sagt, ist Gottes Wort, ist Gottes Gebot. Und Jesus hat gesagt, du sollst mir nachfolgen. Hat immer wieder seinen Jüngern gesagt, folge mir nach. Was heißt das? Das heißt, dass ich mein ganzes Leben, alle meine Wünsche, alle meine Träume, alle meine Ideen unter seine Herrschaft stelle. Deshalb nennt sich Paulus auch immer wieder ein Sklave Jesu Christi. Was denkt ihr, warum er diesen Ausdruck Sklave wählt? Ein Sklave gehört nicht sich selbst. Er wurde erkauft. Und so ist Gottes Wille, dass du Jesus nachfolgst, dass du eben nicht wegläufst wie Jona. Denke an den Ziegelstein. Wir möchten nicht, dass Gott sowas tun muss mit dir oder mit mir. Es ist besser, dass wir zu ihm kommen. Wie gesagt, die Frage steht immer wieder im Raum. Willst du deine eigenen Wege gehen oder willst du dich Gottes Weg beugen? Gottes Weg sind seine Gebote, aber auch seine Liebe, seine Einladung, die er dir heute schickt. Jesus ist gekommen, um zu sterben für unsere Schuld. Er hat bezahlt am Kreuz. Er ist Gott selbst, der Mensch wurde. Und unser größtes Problem seit Jahrtausenden ist nicht die Politik oder die Klimaverschiebung oder wie immer das genannt wird oder sonst irgendwelche Dinge, Umweltprobleme, Kriege. Nein, nein, das größte Problem ist in dir drin. Es ist deine Sünde. Und die Sünde ist nicht nur das, was du tust. Die Sünde ist ein Zustand, in dem du dich befindest. Du bist ein Sünder, das ist dein Charakter. Wir sind Sünder, das ist unser Charakter. Das ist unser Problem. Das ist wie so eine Erbkrankheit, die uns anhaftet. Die haben wir von Kind auf. Kriegen wir das in die Wiege gelegt von unseren Eltern. Die wird vererbt, diese Neigung zum Bösen. Diese Neigung, Gottes Gebote immer wieder zu brechen. Und deshalb sind wir alle schuldig vor Gott. Hast du schon mal gelogen? Ja. Gestohlen? Sicher nicht. Auch nicht einen Keks aus der Keksdose heimlich irgendwo mal in der Küche deiner Mama oder irgendwie sowas. Hä? Das auch stehlen. Wie oft musst du stehlen, um ein Dieb zu sein?
Einmal.
Wie oft musst du lügen, um ein Lügner zu sein? Einmal. Wie ist es mit Mord? Hast du jemanden gemordet? Hast du schon jemanden gehasst? Ist dir schon mal richtig jemand auf den Nerv gegangen? Jesus hat gesagt, wenn du in deinem Herzen jemanden hast, dann hast du gemordet. Du bist ein Dieb, du bist ein Lügner, du bist ein Mörder. Das sind schon drei Gebote. Alle gebrochen. Wir können jetzt weitermachen. Alle 10. Wir haben alle gebrochen. Und deshalb kann keiner von uns vor Gott bestehen, wenn er sein Gericht halten wird. Eben, keiner von uns kann weglaufen. Wird weglaufen können. Dieses Gericht kommt. Wir wissen nicht wann. Ich weiß nicht wann. Du weißt nicht wann. Von dem Moment an, wo du gestorben bist, ist es zu spät. Wie gesagt, du kannst morgen tot sein. Wir wissen es nicht. Wir hoffen es nicht. Aber wir wissen es nicht. Und deshalb ist die Frage, bist du bereit, deinem Schöpfer zu begegnen? Und die einzige Möglichkeit, bereit zu sein, ist, wenn du dein ganzes Vertrauen auf Vergebung dieser Schuld, dieser Sünde, auf Jesus setzt. Er hat bezahlt. Er ist gestorben. Er ist auferstanden. Und so heißt es in der Bibel, in Johannes 3,16, viele von euch kennen diesen Vers, dass wir an Jesus glauben sollen, um ewiges Leben zu haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das wünsche ich uns allen, das wünsche ich euch auch für dieses Camp, dass ihr darüber nachdenkt. Ja, das Buch Jona ist eine spannende Geschichte, ist eine interessante Geschichte, aber wir haben gestern schon gehört, das Alte Testament zeigt auf Jesus. Es illustriert uns unseren Gott, wie er ist, welche Absichten er hat. Und die haben sich alle in Jesus erfüllt. Gottes Absicht, die Heiden zu retten, wir werden das noch sehen in Kapitel 3, hat sich erfüllt in Jesus. In Jesus ist das Heil auch zu uns. Ihr wisst, in Gott, aus Gottes Sicht gibt es noch zwei Arten von Menschen. Es gibt nur Juden und Heiden. Wir sind Heiden, die meisten von uns. Außer du hast jüdische Abstammung. Ist jemand hier, der jüdischer Abstammung ist? Ah, doch einige. Okay, schön. Vielleicht teilweise. Dann seid ihr eventuell noch Juden, aber alle anderen von uns sind Heiden. Aber Gott hat entschieden, ich will allen Menschen das Heil anbieten. Und seine Einladung gilt auch heute. Und deshalb, lasst uns das jetzt erstmal in den Tag mitnehmen, auch wenn ihr jetzt in die Bibelarbeiten geht. Lasst uns nicht sein wie Jona, der von Gott wegläuft. Denn das war die Botschaft an Israel damals. Ihr lauft vor mir weg. Ihr hört nicht auf mich. Sondern dass wir bereit sind zu hören. Bereit sind, eben nicht wegzulaufen, sondern uns diesem Gott zu stellen. Und anfangen, sein Wort zu lesen und seinen Willen zu suchen. Zu ihm zu rufen, zu ihm zu beten. Ich möchte auch euch das anbieten, dass wenn jemand von euch, wenn ihr Fragen habt, über den Glauben, über den christlichen Glauben, das verstehe ich nicht, oder hier verstehe ich was nicht, oder dann kommt gerne zu mir. Ich bin gerne bereit, mit euch darüber zu reden, oder auch zu einem der Mitarbeiter. Aber verlasst dieses Camp nicht, ohne dass ihr diese Fragen beantwortet habt. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr habt jetzt die Zeit, euch hinzusetzen. Wir nehmen uns die Zeit. Es ist uns wichtig, dass eure Seelen gerettet werden. Das ist das Wichtigste. Es gibt nichts Wichtigeres. Alles andere ist eigentlich relativ unwichtig. Ob wir Campsieger werden oder nicht, das ist eigentlich völlig unwichtig. Aber das, was mit deiner Seele sein wird in der Ewigkeit, das ist entscheidend. Das musst du, diese Frage musst du beantworten. Weißt du, dass du ewiges Leben hast? Das ist die Frage. Oder läufst du immer noch weg von Gott, wie Jona? Das ist die Frage. Lass mich noch beten. Vielleicht stehen wir dazu auf. Das ist eine gute Idee. Großer Gott, wir rufen dich an, weil du ein Gott bist, der hört. Du bist ein lebendiger Gott. Du bist kein toter Götze wie die Götzen Israels damals oder auch wie unsere heutigen Götzen, die nicht erlösen können, die keine Kraft haben. Du hast diese Welt geschaffen. Du hast diese Schöpfung gemacht. Sie zeugt von deiner Herrlichkeit. Du hast uns Menschen gemacht. Nach deinem Abbild, so lesen wir in 1. Mose. Du hast uns geschaffen, dass wir dir dienen, dass wir Gemeinschaft mit dir haben, dass wir in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung zu dir leben. Du liebst uns und das ist wunderbar zu wissen. Aber du kannst auch Sünde nicht dulden. Du kannst Rebellion und Widerspenstigkeit gegen dein Wort nicht dulden. Du bist heilig Du bist ohne Sünde, du bist ohne Flecken und ohne Dunkelheit, ohne Finsternis, du bist pures Licht. Und deshalb kannst du niemanden von uns einfach so in deine Gegenwart nehmen. Und wie Jona sind wir Menschen, die weglaufen von dir, von Natur aus. Wir laufen weg, wir rebellieren, wir wollen nicht auf dein Wort hören. Aber du hast dich erbarmt. Ja, dem einen oder anderen hast du sogar einen Sturm ins Leben geschickt. Und den anderen rufst du vielleicht ganz leise und sanft. Aber du rufst uns allen zu heute durch dein Wort. Komm zu Christus. Bekenne deine Sünde. Glaube, vertraue und fange ein neues Leben an. Kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Hast du selber gesagt, Herr, du wartest mit offenen Armen, dass wir zu dir kommen und deine Liebe und Vergebung empfangen. Und so bete ich für jeden Einzelnen, der heute hier ist, der dich nicht kennt, der noch nicht eine solche lebendige Beziehung hat, der vielleicht viel gehört hat, aber nicht dich kennt, dass du ihn rufst, dass du gnädig bist. Und diejenigen unter uns, die bereits Nachfolger sind, ich bitte, dass du uns hilfst, neu motiviert zu werden, neu angespornt zu werden, konsequent im Gehorsam gegenüber dir zu sein. Nicht, weil wir müssen als Pflichtübung, sondern weil wir dich lieben. Darum bitten wir in deinem kostbaren Namen und um deines Namens willen. Amen.
Amen. Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.